Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen zu Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Pascal und habe mit Paulina zusammen Charts & Charlie gegründet, eine Social First Agentur in Berlin. Paulina ist heute leider nicht am Start, deswegen skippen wir den ersten Teil. Und im zweiten Teil haben wir Melissa bei uns. Melissa ist Social Media Strategin bei Gruner + Jahr und wir sprechen darüber, wie sie die Content- und Creator-Strategie für Medienmarken wie Gala und Schöner Wohnen aufgebaut hat. Viel Spaß! Heute haben wir bei uns Melissa, Social Media Strategin bei Gruner + Jahr. Herzlich willkommen.
Danke, ja, ich freue mich sehr.
Ich mich auch. Schön, dass du es aus dem weiten Hamburg hingeschafft hast.
Ja, ich war schon öfter in Berlin. Ich habe ja auch mal gearbeitet, deswegen freue ich mich eigentlich auch immer, wieder hier zu sein. Deswegen.
So, wie es dich gehört.
Ja.
Arbeit ist ein gutes Stichwort. Gib uns mal kurz einen Überblick. Was macht man als Social Media Strategin bei Gruner + Jahr? Wie sieht dein Alltag aus?
Ja, genau. Also Social Media Strategin ist ja auch so ein bisschen so ein generischer Begriff. Ich glaube, man muss erstmal so ein bisschen verstehen, was unser Unternehmen eigentlich auch macht. Also Gruner + Jahr ist eigentlich klassisch ein Verlagshaus und mittlerweile ein Medienhaus. Wir haben ganz viele digitale Kanäle natürlich auch. Zu uns gehören die Marken Eltern, Gala, Brigitte, Schöner Wohnen. Also so, die kennt man in der Regel vielleicht eher dann vom Wohnzimmertisch seiner Eltern.
Meine Mama hat die alle gelesen. Wirklich immer. Also Schöner Wohnen war immer abonniert. Brigitte war auch immer abonniert und Gala gab es nur im Urlaub.
Ja, ich fühle das total. Ich hab früher immer den Stern gelesen. Ja. Also auch so ein bisschen komisch gewesen, so mit so 15, 16 so den Stern gelesen. Und das hat damals auch noch zu Gruner + Jahr gehört. Ach, und deswegen bin ich irgendwie recht früh mit diesen Marken in Kontakt gekommen. Auch ein bisschen cheesy, aber ich fand es eigentlich immer ganz cool. Und wir transformieren diese Marken momentan ins Digitale. Also es ist natürlich so ein ongoing Prozess, aber wir sind mit den Marken natürlich auch auf Social Media vertreten. Und das ist unter anderem auch meine Rolle. Ich bin quasi für die Strategie der Marken verantwortlich, beziehungsweise das Team, was wir haben, dann in verschiedenen Konstellationen mit den Redaktionen, mit anderen Business-Abteilungen, wollen wir quasi neue Zielgruppen erreichen, über Social Media bestehende Zielgruppen binden und diverse andere Ziele, die wir da erreichen wollen. Und mein Fokus ist aber auch, dass ich den Bereich Creator Relations mir angucke. Also das ist noch ein relativ neuer Bereich. Also ich meine, Gala, die arbeitet natürlich total auch mit Influencern zusammen, mit irgendwie Promis, whatever, aber halt eher auf redaktioneller Basis. Also es ist so, die Personen werden interviewt, die sind dann im Artikel oder auf Social Media zu sehen, aber es ist jetzt keine Partnerschaft in dem Sinne. Mhm. Und ich schaue mir das an, wie könnten Partnerschaften aussehen, wo ist das Potenzial für die Marken, wo sind überhaupt die Unterschiede in den Kooperationsarten, weil wir sind ein sehr Content-driven Haus, also so, wir haben natürlich auch Produkte, die dazugehören, also zum Beispiel Schöner Wohnen hat auch einen Shop, aber so primär sind halt unsere Brands im Fokus und da schaue ich mir alles an, wo da das Potenzial ist.
Boah, richtig spannende Aufgabe.
Ja, also gibt viel, was man da irgendwie auch bewegen kann. Es ist natürlich irgendwie viel Aufklärungsarbeit. Also so, ich glaube, jeder weiß irgendwie, ja, Social Media, das muss man machen. So. Aber vor allem das Thema Creator-Kooperation ist noch viel Aufklärungsarbeit, weshalb man das machen sollte.
Ja.
So. Aber eine Marke, die das ganz cool macht, ist bisher Schöner Wohnen. Ich glaube, Interior liegt auch recht nah, da irgendwie auch Creator einzubinden. Und ja, damit setze ich mich auseinander.
Spannend. Wo sind da die großen Vorbehalte? Also was sind so die, gegen welche Mühlen kämpfst du und wie entkräftest du das, da zu überzeugen, dass Creatorinnen ein richtiges Instrument sind für euch?
Ja, ich glaube, es ist vor allem dieses Thema, wir sind ein Qualitätsjournalismushaus und das verstehe ich total und ihr hattet ja auch jemanden von der Zeit hier.
Ja.
Sie hatte ja auch von ähnlichen Herausforderungen erzählt. Wir müssen natürlich irgendwie unseren Qualitätsjournalismus wahren oder quasi den wollen wir auch auf die anderen Kanäle transferieren und sobald und natürlich externe Personen, die auch für etwas stehen mit einbeziehst, bringen die ja auch ein gewisses Image mit, eine gewisse Haltung und Das muss natürlich zu unseren Marken auch passen. Also quasi so diese eine Seite, wie können sich die Creator überhaupt da einfinden? Und dann auf der anderen Seite, brauchen wir die überhaupt? Weil es ist natürlich auch eine Budgetfrage. Also es ist natürlich recht teuer, das ist ja irgendwie kein Geheimnis. Und wir haben halt auch sehr, sehr viel Know-how bei uns in der Firma. Also wenn es irgendwie darum geht, wer könnte Brandface von unserem Account sein, also irgendwie regelmäßig stattfinden, könnte das natürlich genauso gut auch jemand zum Beispiel aus der Gala-Redaktion oder aus der Schöner Wohnen-Redaktion machen. Aber die Person bringt halt die Reichweite nicht mit. Und das ist so ein bisschen das, was ich so versuche, so ein bisschen so da diesen Spagat auch hinzubekommen von, ja, wir wollen auch internen Faces fördern, wir wollen auch interne Brandgesichter, wie auch immer, haben, aber auch so diesen Mix schaffen mit, ja, reichweitenstarken, authentischen Creatoren.
Ja, okay, verstanden. Also was ja im Endeffekt auch eine Frage der Zielsetzung ist, ne? Wenn ihr sagt, ihr wollt neue Zielgruppen erreichen, dann ist natürlich der Weg über Creator oder Creatorinnen, die diese Zielgruppen schon haben, da Vertrauen haben, da Glaubwürdigkeit haben, total valides Argument, was ich also jetzt erstmal aus dem Gespräch nachvollziehen kann.
Ja.
Wie habt ihr das dann konkret umgesetzt? Also wie habt ihr einen Split gemacht beispielsweise? Ihr habt jetzt 20 Creatives, also Assets pro Monat und 10 macht ihr in-house, 10 macht ihr über Creatorinnen. Also wie habt ihr das dann ganz konkret umgesetzt, mit Creatorinnen zusammenzuarbeiten?
Ja, also wir sind da momentan in einer Findungsphase, kann man es vielleicht nennen, also so in so einer Test-Case-Phase, weil wir so ein bisschen für die verschiedenen Marken, die auch so unterschiedlich sind, einmal erstmal herausfinden müssen, wo fitten da Creator überhaupt ein. Aber wenn wir beim Beispiel Schöner Wohnen bleiben, da gibt es ja super viele ganz tolle CreatorInnen auch, die zum Beispiel DIY oder irgendwelche bestimmten Designrichtungen und wie auch immer machen. Und das meistens ergibt sich das dann irgendwie über, oh, ich habe da jemanden gesehen, der hat irgendwie gerade seine Küche komplett selbst umgebaut, wollen wir den nicht mal anschreiben? Mhm. Und dann übernehme ich das. Und wir haben zum Beispiel mit den Interior Twins Julian und Marian zusammengearbeitet. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Nee, kenn ich nicht.
Die sind war mega cool. Die haben eine Altbauwohnung in Berlin und die sind da zur Miete drin, aber bauen halt alles komplett um. Also sei es irgendwie irgendwelche Leisten an die Wand bringen oder, also so, die machen da alles.
Ja,
so.
Ja.
Und die passen halt total gut zu uns, weil die halt A, einfach mal machen und B, halt dabei so richtig authentisch sind. Also so, die können halt zeigen, wie Wohnen funktioniert und so einen Mehrwert auch geben für unsere Community. So, das einmal als Beispiel. Und dann spreche ich die an und dann in der Regel nimmt das dann so ein bisschen seinen Weg, dass wir schauen, wie wir zusammenarbeiten können. Weil uns ist das total wichtig, dass da auch Content entsteht, der auch einen Mehrwert bietet für unseren, dann zum Beispiel für den Schöner Wohn-Account und dass wir längerfristig zusammenarbeiten. Also wir können, also das, was eigentlich ganz cool ist, so als Medienhaus, wir können auch mehr machen als dann nur Social Media. Also wir könnten zum Beispiel perspektivisch in die Tüte gesprochen auch mit einem Printheft zusammenarbeiten oder Artikel, wie auch immer. Also dass wir so die Personen auch komplett bei uns einbinden, aber wir sind da noch recht irgendwie am Anfang und probieren das aus und schauen so, was funktioniert nicht, weil es lässt sich jetzt nicht so pauschal sagen. Also so, auch wenn wir die ganzen Analytics bekommen und uns irgendwie da, weiß ich nicht, Engagement Rate und was auch immer alles angucken, heißt es nicht unbedingt, dass die auch bei uns gut funktionieren.
Ja.
Und deswegen müssen wir da so ein bisschen rumprobieren.
Krass, was sind denn die ersten Learnings? Kannst du da was verraten?
Also ich glaube, es ist wichtig, dass die CreatorInnen authentisch sind und dass sie zu unserer Marke passen. Und ja, also ich glaube, das ist es vor allem, dass man denen abkauft, was sie da machen und dass es nicht so werblich ist. Also uns steht da schon voll der Content auch im Vordergrund. Und ich hatte ja kurz angedeutet, dass wir bei Schöner Wohnen auch einen Shop haben, auch eigene Produkte. Dann können wir den CreatorInnen auch Produkte aus unserem Shop oder unserer Kollektion zur Verfügung stellen. Und die finden dann irgendwie auch in dem Content statt. Aber unser Fokus oder unser Ziel ist es jetzt nicht, da unbedingt die Produkte zu verkaufen, sondern eher Awareness zu schaffen, dann Reichweite auf unseren Kanälen zu generieren. Und das funktioniert halt total gut, wenn die Leute einfach gewisses Know-how mitbringen und sehr authentisch sind.
Okay, also eine Expertise haben und sie müssen echt für das stehen, glaubwürdig, worüber sie sprechen. nachvollziehbar, wenn du über Brandfit sprichst. Mhm. Ich kenne das, das ist ein ganz großes Thema bei der Auswahl. Wie, also macht ihr das greifbar? Also habt ihr eine Checkliste, was Brandfit ist für euch? Ist das euer Bauchgefühl, weil ihr die ganze Erfahrung habt? Mhm. Wie geht ihr damit um?
Also ich arbeite natürlich mit Personen zusammen, die schon sehr lange auch auf diesen Marken arbeiten und die quasi in- und auswendig kennen. Und die sind halt so meine Haupt-Sparings-Partner dann auch. Aber so grundsätzlich, ja, wir haben so eine Art Checkliste. Ganz am Anfang haben wir so eine Art Persona erstellt von unserer Zielgruppe und die dann so ein bisschen transferiert auf, was soll die Creatorin mitbringen. Und irgendwann verinnerlicht sich das dann auch schon so ein bisschen. Also kann man relativ gut auch schon aus dem Bauchgefühl oder aus der Erfahrung heraus sagen, ob das passen kann. Aber auch das müssen wir jetzt erstmal herausfinden, so wen möchte unsere Zielgruppe überhaupt sehen. So, also das mit Julian und Marian war ein mega Case, hat wirklich total cool funktioniert. Und wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich immer mit denen zusammenarbeiten. So. aber wir müssen dann natürlich irgendwie auch schauen, so also auch so ein bisschen Abwechslung reinbringen, Diversität reinbringen, irgendwie auch andere Content-Arten. Und ja, wir probieren das auch einfach aus.
So, ja, einfach mal machen ist immer eine sehr gute
Idee. Ja, Devise. Einfach mal machen ist natürlich nicht immer so einfach. Also ich sage das jetzt so. man muss schon auch viel überzeugen. Ja. Aber wenn man dann überzeugt hat, dann ist eigentlich ganz cool.
Ja, schön, so. Schön, ja. Richtig schön. Und wie habt ihr, also jetzt habt ihr Creator oder Creatorin ausgewählt. Wählt ihr die Creatorin aus und dann sagt ihr, hey, überlegt euch mal irgendetwas, was zu Schöner Wohnen passt, oder wie steuert ihr den Content? Also habt ihr Themensäulen, habt ihr Formate? Also ich finde es total spannend, auch vielleicht dann über Creatorin hinaus, wenn ihr selber was produziert, auf was setzt ihr für Inhalten? Wie guckst du da auf dieses ganze Thema Content-Strategie?
Ja, also bisher ist es so, dass wir uns schon an dem Content der Creatorin auch orientieren. Mhm. Also, dass wir das, was die machen, sowieso so cool finden, dass wir das auch bei uns haben wollen. Und dann sprechen wir in der Regel mit denen und kommen dann einfach gemeinsam auf Ideen. Häufig, vor allem in dem Interior-Bereich, ist es dann so, dass die Creator dann sagen, ja, ich wollte jetzt sowieso mein Schlafzimmer umgestalten, wollte das nicht begleiten oder also so, dass irgendwie Themen schon im Raum sind. Also das irgendwie auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch von unserem organischen redaktionellen Content die Erfahrung, so was funktioniert wann besonders gut. Also jetzt im Frühjahr machen wir quasi immer Aufräumthemen. So,
ja, stimmt,
also so ein bisschen unsexy, aber ein Creator kann das wirklich richtig cool machen. Irgendwie dann die Community dabei mitnehmen, wie, keine Ahnung, der Abstellraum cool gemacht wird, wie auch immer. Und oder jetzt so langsam kommt das gute Wetter wieder, so dann beschäftigen wir uns natürlich mit Outdoor-Themen. So, also da kann man sich so ein bisschen redaktionell oder so an Ereignissen auch ein bisschen langhangeln. Aber wir orientieren uns schon auch noch so ein bisschen an unseren Marketing-Aktivitäten. Mhm. Also ich meinte zwar, ne, wir sind schon sehr auf den Content aus, aber wir haben jetzt gerade erst eine Outdoor-Kollektion mit Möbeln und Accessoires gelauncht im Schöner Wohnshop. Da liegt es natürlich auch nahe, dass wir den Creatoren dann unsere Stühle und Kissen zur Verfügung stellen. So, das machen wir dann auch. Und dann passt das halt thematisch einfach total gut, dass wir dann das miteinander vereinen. Also so einen Mix aus Marketing und irgendwie Content-Strategie draus machen. Mhm. Und ja, so orientieren wir uns so ein bisschen dran.
Okay. Also eine Content-Quelle Marketing-Themen, die ihr intern als Firma setzt, dann Saisonalität würde ich das mal nennen, ne? Was redaktionell sowieso euer Steckenpferd ist.
Ja.
Und dann, was du eben so zweimal zwischendurch gesagt hast, so also Transformation oder so also Before Afters, ne? Ich glaube, das ist ja immer etwas, was Leute begeistert, wenn man so diese Veränderung sieht, irgendwas umzugestalten.
Ja, total. Ja, ich würde eigentlich gern so viel mehr auch so auf Trendthemen gehen.
Ja.
Aber ich weiß immer gar nicht so, wie doll erwartet unsere Zielgruppe, dass wir trendy sind.
Ja.
Also so das jetzt so aus dem Bauch heraus, ne, wir müssen da jetzt keine TikTok-whatever-Sachen irgendwie auf Instagram machen, aber so irgendwie die neuesten Design-Trends oder die neuesten Einrichtungstrends oder wie auch immer, oder sei es irgendwelche Formate, also so die dann irgendwie entstehen. Und damit will ich mich auch irgendwie mehr auseinandersetzen. So, vielleicht können Creator auch so diese Rolle für uns füllen. So.
Ja.
Ja, dass man so vielleicht auch Themen bestimmt.
Ja.
Ja.
Voll. Also ich bin jetzt nicht so im Interieur-Design drin, im Game drin, aber ich habe das Gefühl, dass sehr viel über das geht, was gerade trendy ist. Also ich kenne ja Leute, die haben Kerzenständer, also oder die Kerze, die sieht eigentlich so teuer aus wie die Wohnung von anderen Leuten. Das ist, die ist gerade die Kerze von der Designerin oder sowas. Und ich habe schon das Gefühl, das ist ja immer, glaube ich, so eine Weisheit im Marketing, darauf zu aufzuspringen, was gerade Relevanz hat so, ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein wichtiges Thema ist für euch, ne?
Ja, total. Also so Designtrends und so, das bilden wir natürlich ab.
Ja.
So, und vor allem über unsere Redaktion. Aber so einfach so ein bisschen Schnelligkeit mit reinzubekommen.
Ah, das meinst du, okay, und die Umsetzung darüber schnell zu sprechen.
Und,
ja, okay.
So auch sofort Leader vielleicht auch zu werden in so manchen Sachen.
Ja.
Oder auch vielleicht die Trends zu setten selbst. So.
Ja.
Weil Schöner Wohnen da auch echt eine Marke ist, die ja viel Know-how hat, so, und auch unsere anderen Marken, Brigitte, Gala, Eltern, so könnten auch, also, wenn mich jemand fragt, so viel, viel agiler zum Beispiel dann auch so bei so Content-Veränderungen sein, aber
ja, das ist ganz wichtig.
ja, das erzählt ihr wahrscheinlich euren Brands auch immer.
Das erzählen wir immer wieder, wir kennen das auch, und das ist, glaube ich, immer der Clash zwischen der alten Marketingwelt und der neuen Marketingwelt. Und ich merke immer wieder, wie schnell, also wie krass Geschwindigkeit wirklich ein Treiber ist für Erfolg auf Social Media.
Ja.
Ne? Und ich weiß auch, wie schwer das ist, wenn man aus einer anderen Welt kommt und da gerade durch eine Transformation durchgeht. Aber ich finde, du hast das richtige Mindset. Ich drücke dir euch ganz doll die Daumen, dass du das da durchgepusht bekommst.
Ja, ach, wir sind da auf einem guten Weg. Ich glaube, man muss halt die Cases schaffen, mit den Creatoren vor allem, und dann zeigen, so, ey, das funktioniert mega gut. So, und dann kriegen wir da auch mehr Schnelligkeit rein.
Ja. Und was ist mit, du meintest ja auch, ihr produziert ja auch Content in-house. Das wäre ja sogar noch schneller eigentlich als wahrscheinlich beim Creator. Wie habt ihr das umgesetzt? Also sind das Leute bei euch, die auch bei euch arbeiten in der Redaktion?
Ja, also das sind meistens RedakteurInnen, die das machen.
Okay.
Die jetzt, also es gibt auch spezifische Social-Media-RedakteurInnen bei uns im Haus, aber häufig sind die auch, also schreiben die auch Printartikel, Digitalartikel. Also die sind dann auch für Social Media, also machen auch Social Media Assets für uns. Also so, sind Personen, die bei uns angestellt sind, ja.
Okay, fair. Und habt ihr einen Editor oder eine Editorin,
also ja,
das
genau.
Video schnibbelt?
Genau, ja, also okay. Die Personen, die in der Social-Redaktion sind, die haben in der Regel auch das Know-how, das dann selbst zu schneiden und zu produzieren und so weiter. Wir haben aber auch bei uns ein professionelles Videoteam, die vor allem, wenn es so um hochwertigere Videoproduktionen geht, die jetzt gar nicht unbedingt für Social sind, kommen die in Einsatz. Aber die machen mit uns zum Beispiel auch für Brigitte Content. Also wir haben auch einen Finanzaccount, da haben die eine lange Zeit für uns dann auch Content mitgedreht. Also so, wir gucken so ein bisschen so, dass wir so einen Mix machen aus High-Quality-Content hinzu, ne, wie so das, was ich meine, wie können wir schneller werden? Und man sieht ja auch, es entwickelt sich eher so weg von diesem High-Quality-Content. und das versuchen wir dann auch eher so in die Richtung umzusetzen.
Ja, total nachvollziehbar. Und habt ihr, werden die Leute extra dafür vergütet? Also wir haben immer so eine Diskussion, also ich beobachte gerade so eine Diskussion, dass das ganze UGC-Thema angefangen hat, oder EGC, Employer Generated Content, so vor ein paar Jahren, 3, 4, 5 Jahren. Und mittlerweile beobachte ich, dass es eine Entwicklung gibt, dass Leute sagen, eigentlich sind es ja wie Creatorin. Das heißt, entweder wird das in einem Vertrag nochmal aufgenommen, separat vergütet oder wie auch immer. Wie geht ihr damit um? Oder ist das einfach Teil, weil ihr E-Redaktion seid, E-Inhalte macht? Es erwartet wird, dass die Leute jetzt auch ein Video machen, ne?
Ja, genau. Also ich kann es dir nicht im Detail sagen. Ich weiß gar nicht. aber ich gehe mal davon aus, nee. Also das ist der Redaktionsjob dann auch, der auf Social Media transferiert wird. Aber es sind aber auch nur vereinzelte Personen, die auch mit dem Gesicht auf den Account stattfinden.
Okay,
also bei Gala haben wir da so 3, 4, die immer mal wieder stattfinden. Ja, und dann für verschiedene Themen. Aber das gehört dann schon auch zu dem Redaktionsjob.
Ja, okay. Ja. Fair. Und du meintest das eben, hattest du ganz kurz das Thema Zielgruppe angesprochen. Das ist eins meiner Lieblingsthemen. Weil es gibt ja 3 Milliarden Ansätze, wie man seine Zielgruppe definiert, wie man den Markt segmentiert. Wie macht ihr das? Womit fahrt ihr da gut?
Ja, das ist unterschiedlich je nach Marke. Also wir haben dann natürlich irgendwie auch allgemein bei den Marken eine Marktforschung dahinter. die uns so ein Gefühl dafür gibt, was ist unsere Zielgruppe und wie setzt sich die zusammen. Aber natürlich schauen wir bei unseren Accounts spezifisch irgendwie in die Analytics rein und dann ist natürlich auch ein strategischer Ansatz von uns, irgendwie zu sagen, welche Zielgruppe wollen wir erreichen. Also so ein bisschen so Nutzergruppe versus Zielgruppe. Also so, man kann natürlich mit Social Media jünger werden als unsere Zielgruppe, die wir über Print zum Beispiel erreichen. Aber es kann natürlich auch eine Strategie sein, genau diese Leute auch über Social nochmal zu catchen. Also so, das ist auch unterschiedlich je nach Marke. Aber prinzipiell wird die Zielgruppe eher von den Markenverantwortlichen definiert. Und wir als Social Media Team sind so quasi so die, die so dann den Impuls vielleicht, kann man ja das so nennen, geben, in welche Richtung das gehen sollte.
Okay, spannend. Und wie weit, also ich könnte mir vorstellen, dass es halt, es gibt ja krasse, beim Thema Design, also schöner Wohnen ist einfach, da gibt es ja krasse Communities auf Social auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieses Scandinavian oder Nordic Chic, wie auch immer man das nennt, ich weiß ja, dass da Leute dafür brennen, ne? Es wäre total spannend, also das mit als, also als Strategie mit aufzunehmen, für diese Community oder für die anderen Communities Content zu machen, was ja wahrscheinlich abweicht von dem, was die Markenstrategie sagt. Oder wie geht ihr damit? Hast du diesen Zwiespalt? Hast du das nicht? Oder?
Ja, also diesen Zwiespalt, den gibt's, aber den habe ich in meiner Arbeit erstmal nicht unbedingt mit Creatoren, weil Creator schon auch nochmal irgendwie als Parallelstrang momentan funktionieren und das noch mehr integriert werden soll. Deswegen kann ich dir darauf gar nicht so eine detaillierte Antwort.
Ja, total fair. Nee, aber ich finde es immer so spannend, es, es gibt ja irgendwie, also ich finde Strategie ist immer so ein wechselseitiger Prozess. Ne? Auf der einen Seite kannst du es top-down machen, ne? Ich schließe mich hier ein, Markenverantwortliche und großer Strategie-Workshop und hey, das ist unsere Strategie, das ist unsere Zielgruppe, das wollen wir erreichen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass Strategie halt im Markt, im Doing entsteht. Ja. Ne? Und auf Social Media, glaube ich, gibt es so viele Arten zu segmentieren. Ne? Community ist eben eine. Und wenn man sagt, hey, okay, lass uns die drei größten Communities anschauen, die hat der Wettbewerb noch nicht, dann könnte man ja aus dieser Denke heraus wieder eine neue Zielgruppe definieren, die dann wiederum die Marke beeinflusst. Ne? Ich finde halt immer diese Wechselwirkung total spannend und wie da Unternehmen und Werbetreibende drauf schauen.
Ja, voll. Ja, ich würde sagen, wir sind da auch noch in einem Prozess, vor allem was das Thema Creator angeht. Also so, als ich angefangen habe vor ungefähr einem halben Jahr, war quasi eine der größten Aufgaben, erstmal so eine Grobstrategie überhaupt zu formen. Also so noch gar nicht so spezifisch, so wie erreichen wir unsere Zielgruppen, sondern eher so wirklich so auf Metaebene, wie kann man halt Creator einbinden.
Ja.
Und dass sich das pro Marke jetzt halt auch erstmal einfach, also es wird sich formen und wir haben quasi immer so eine, wir arbeiten mit so einer Art Hypothesensystem. Also so quasi wir haben eine Strategie aufgestellt, die auf Hypothesen basiert. Also das kann irgendwie eine Hypothese sein, jetzt in die Tüte gesprochen, große Creator steigern die Reichweite um XY, also sowas. Das haben wir pro Marke aufgestellt und das versuchen wir halt gezielt zu testen oder also zu quasi zu validieren oder abzulehnen in dem Sinne, um daraus dann die Strategie zu formen. Also spannend. So, weil halt dieser ganze Strang noch recht neu ist.
Ja.
So. Aber ich bin gespannt, was sich da noch so formen wird.
Super spannend. Ja. Ja, in welchem Zyklus reviewt ihr das?
Also je nach Testcase oder nach jedem Testcase wahrscheinlich. Also so, wir sind gerade in einer, zumindest bei Schöner Wohnen, in einer Testphase. Da kommen jetzt in den nächsten zwei Wochen nochmal vier Umsetzungen und danach würde ich es wahrscheinlich dann das erste Mal so richtig groß reviewen, also dann quasi jetzt nach einem halben Jahr. Wobei wir bei jetzt den anderen Marken diese Testcases gerade erst noch schaffen. Also so, es ist, ja, also prinzipiell passiert das immer ongoing, aber ich glaube, so ab so einem gewissen Punkt muss man halt dann auch einmal sich dann hinsetzen und sich das wirklich angucken und gucken, müssen wir das nochmal anpassen,
ja,
so
total.
Erreichen wir unsere Ziele.
Ja, voll, weil ich kenne das auch ganz oft, dann wird irgendwas entschieden oder diskutiert und oft beruht es auf Hypothesen oder Annahmen und dann fehlt aber eben wieder dieser Schritt, das zu validieren und zu gucken, okay, hat das jetzt funktioniert, ja oder nein, ist überhaupt nicht schlimm, wenn es nicht funktioniert hat, das ist ja trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung, weil wir schlauer geworden sind, aber dieser Prozess, der muss halt eben sauber sein, das ist immer die große Frage, wie viele Daten brauchst du, reicht das ein Video, wahrscheinlich nicht, sind es vier, vielleicht schon besser, sind jetzt vier Wochen, sind sechs Monate, ne, ich finde das total spannend zu gucken, wie das umgesetzt wird.
Ja, voll und ich habe auch so ein bisschen unterschätzt, wie lang dieser Prozess eigentlich ist. Ich dachte auch so ein bisschen so, ja, dann formen wir da jetzt so unsere Basisstrategie, dann fragen wir ein paar Creator an und dann geht's los so und dann haben wir unsere ersten Learnings und dann bauen wir da unsere richtige Strategie und whatever. Aber es dauert dann schon echt alles noch viel länger als irgendwie gedacht. Ja. So. Also bis irgendwie wir die passenden Creator gefunden haben und uns dann einig sind über die ganzen Rahmenbedingungen und wann wir loslegen wollen und dann der Content umgesetzt wird. Zum Beispiel bei dem Outdoor-Thema, das ist auch wetterabhängig. Also, dass stimmt, die Creator das halt produzieren können. So. Und ich, also klar, aber da denkst du natürlich jetzt auch nicht so im ersten Moment dran, sondern schiebt sich das, weil dann in Hamburg das Wetter scheiße ist.
Ja, ja.
Und dann schiebt sich quasi dieser ganze Testzeitraum dann nochmal ein paar Wochen nach hinten.
Ja, Wahnsinn.
So, und also solche Dinge lerne ich also jetzt halt einfach gerade so. Ich habe halt vorher vor allem Podcasts businessseitig betreut und gar nicht mit Creatoren in dem Sinne zusammengearbeitet, sondern also schon Creator im Sinne von Podcast-Hosts oder Podcast-Gästen, aber nicht auf Social Media so. Und das dann erstmal alles so. Also es sind halt dann manchmal so die kleinen Sachen, die man sich dann halt so merkt. So, ah ja, okay. Und dann so, ja, ich muss den Link vielleicht doch noch mal vorher einmal anklicken. Also
ja,
so,
ja,
klar, natürlich. Aber so, ne, das muss dann auch einmal einfach alles durchgemacht haben.
Ich weiß nicht, was du meinst. Oben im Elfenbeinturm klingt das immer alles ganz fantastisch, aber dann in der Umsetzung,
dann
ist doch der Teufel liegt im Detail, auf jeden Fall.
Ja, ja, voll. So viel Abstimmung. Ja. Also es ist wirklich unglaublich. Aber es macht Spaß, aber es sind so viele Dinge, die man, glaube ich, auch einfach mit der Zeit dann, also so in seinem Kopf dann auch so ein bisschen abcheckt. So, dann weiß man auch einfach, wie das läuft. So.
Cool, ja.
Ja.
Cool. Was mir gerade noch eingefallen ist, Creator und Creatorinnen,
wo
posten die? Also posten die bei euch, posten die bei ihren Kanälen oder macht ihr Co-Author?
Also wir posten das in der Regel schon zusammen, also dann in Co-Autorenschaft. Und in der Regel, also bei Schöner Wohnen ist das so, dass der Creator oder die Creatorin postet und wir nehmen dann die Co-Autorenschaft an.
Ja.
Wir haben aber bei Schöner Wohnen zum Beispiel auch so ein kleines UGC-Collective, was von der Agentur We Are Error betreut wird.
Ja.
Und das wird dann natürlich auf unserem Account veröffentlicht. Und wenn wir aber über zum Beispiel, wir haben auch einen Account Brigitte Finanzen sprechen, da wird das über unseren Account veröffentlicht, weil das eher so Expertisenbeiträge sind. Also so, dass da gar nicht unbedingt um die Reichweite geht, sondern, aber dann, also ja, in der Regel posten wir in Co-Autorenschaft.
Okay,
so, weil wir wollen ja natürlich von der Reichweite und von der Community profitieren.
Ja.
Ja.
Okay. Total spannend. Und habt ihr, also wie, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr habt ja da drei Content-Quellen, ne? Also einmal die Creatorin extern, dann habt ihr noch einen UGC-Creatorin-Squad, die posten bei euch und dann habt ihr auch noch Employer-Generated Content, also Mitarbeitende von euch. Das sind die drei Arten, wie ihr Content generiert, richtig?
Ja.
Okay, und wo zieht ihr die Grenze? Wann ist jemand UGC-Creator, Creatorin und wann ist jemand normaler Creator, Creatorin? Wann macht ihr das fest?
Also bei ich glaube, das Hauptkriterium ist, dass die UGC-CreatorInnen, die wir haben, in der Regel keine eigene Reichweite mitbringen.
Mhm.
Oder halt nicht so große oder relevante Reichweite für uns. Aber theoretisch könnte natürlich auch ein Creator wie Julian und Marian für uns UGC-Content in der Hinsicht machen. Aber ja, da ziehen wir eigentlich die Grenze, ob die Person eine Reichweite hat oder nicht.
Ja. Und habt ihr da ein Minimum, wo, also wenn man es ab X?
Nee.
Okay. kurze Antworten sind auch sehr, sehr gute Antworten.
Ja.
Okay, vielleicht nochmal übergreifend, was ich mir die Frage stelle, weil ich hab mir ein bisschen eure Kanäle vorher angeschaut und ihr habt ja, also ist natürlich klar, ihr seid ja ein Magazin, das heißt eigentlich, also auf Instagram wirkt Schöner Wohnen und auch Brigitte wirkt ja wie so ein Blog, sag ich mal.
Ja.
Also es gibt ein Thema, das finde ich sehr klar abgesteckt und dann teilt ihr Inhalte darum und schlaut auf, inspiriert. Ne?
Mhm.
Das ist so meine Wahrnehmung. Jetzt gibt es natürlich auch ganz viele Creatorinnen, die machen genau das Gleiche.
Also
es gibt ja so viele Design-Creatorinnen, die machen ja sehr wahrscheinlich sehr ähnlichen Content zu euch. Wo grenzt ihr euch da ab? Also wo sagt ihr, okay, das ist jetzt der Schöner Wohnen-Mehrwert, weißt du? Oder braucht es das gar nicht, weil es eine Marke ist oder eine andere Glaubwürdigkeit hat? Oder weißt du, was ich meine?
Ja, es ist natürlich die Glaubwürdigkeit auch und der journalistische Content auch. Mhm. Also ich glaube, das ist vielleicht nochmal die vierte Säule, die man irgendwie nochmal extra nennen kann.
Mhm.
Irgendwie der redaktionelle, journalistische Content in dem Sinne. Aber ich glaube, genau deswegen ist es aber total wichtig, halt mit den Creatoren zusammenzuarbeiten, weil in dem Sinne sind sie ja eigentlich unsere KonkurrentInnen, aber lasst uns doch zusammenarbeiten.
Ja, ja.
Also so, dass wir irgendwie so zusammen den Content machen, zusammen ja. die Zielgruppe erschließen.
Ja.
Ja.
Collaborate, don't compete.
Ja, yeah, ja.
Ein sehr gutes Motto. Richtig gut. Dann habt ihr also wie, ich weiß nicht, wie weit du da eintauchen kannst, in eure übergreifende Strategie, wie weit Social dann die Marke beeinflussen kann, aber ihr habt ja, also ihr finanziert euch ja wahrscheinlich, also in der alten Welt über Abos oder Verkäufe von Printmagazinen.
Ja.
Wie passt ihr Social da rein? Also, weil ihr kannibalisiert euch ja schon ein bisschen. Jetzt habe ich die ganzen Inhalte, brauche ich mir erstmal eine schöne Wohnung zu kaufen.
Ja.
Oder kaufe ich sie mir, weil in einer schönen Wohnung noch mehr drin ist? Oder verkauft ihr dann über die schönen Wohnen Produkte? Oder macht ihr Partnerschaften? Also wie monetarisiert ihr dann Social für die Hauptmarke?
Social in dem Sinne monetarisieren wir nicht. Mhm. Also es ist jetzt, also obwohl anders gesagt, also es gibt natürlich auch irgendwie Vermarktungskooperationen, die auf Social stattfinden. Aber die Strategie, die ich mit den Creatoren fahre oder die wir allgemein mit Social fahren, ist jetzt nicht darauf ausgelegt, dass wir da irgendwie Verkäufe oder wie auch immer generieren, sondern eher Reichweite, Awareness, Community und sowas in der Art. Deswegen, es funktioniert quasi so Hand in Hand, also so Print und Social, aber es ist jetzt so trotzdem, dass sie parallel existieren, also weiß ich nicht. Also es ist so, die Inhalte passen zusammen, aber wir erreichen da schon, also meine These, unterschiedliche Zielgruppen. Also so weil auch einfach die Nutzungssituation von einem Printheft ganz anders ist. Und wenn du dir ein Printheft kaufst, dann willst du da tief einsteigen in die Themen und hast ja irgendwie auch eine Verbindung zu diesem Magazin in der Regel, würde ich sagen. Es ist ja steckst da mehr Aufmerksamkeit in das Produkt. Du hast ja einen aktiveren Konsum von dem Inhalt als jetzt vielleicht auf Social.
Ja.
Aber es ist natürlich schon auch eine These, dass, ich kann es dir so in dem Sinne gar nicht so genau beantworten, weil wir das aus den Zahlen gar nicht wissen, wer jetzt auf unserem Account ist, wer jetzt irgendwie wie das so zusammenpasst, so. Aber die These ist halt, dass das beides zusammen gut funktioniert und dass sich jetzt in dem Sinne nicht kannibalisiert, weil auch unterschiedliche Inhalte stattfinden. Mhm. Also so. Es ist jetzt nicht so, dass ein klassischer Printartikel bei uns recycelt wird und dann einfach auf Social stattfindet, sondern eher, wenn ein Artikel stattfindet. Wir waren nämlich letztens bei einer Creatorin, Büschra Kadi heißt die, die hat eine Künstlervilla und die sieht wirklich ganz fantastisch aus. Und da.
Oh, das habe ich gesehen, das war ein relativ neu, das Video, oder?
Ja, genau. Und
die hatte so eine fancy Couch, oder?
Ja, also das ist wirklich krass.
So eine Wolke, krasse Wohnung.
Krass. Das ist wirklich krass, wie man so wohnen kann. Also so ist es, also toll, was sie da so geschaffen hat. Und da waren wir halt mit einem Videoteam, mit RedakteurInnen und so weiter. Und die haben dann quasi mehrere Printseiten zu dem Haus, whatever, geschrieben. Und das Videoteam war aber halt dann dabei, um Social Content zu machen. Und vielleicht funktioniert das auch einfach total gut, weil du hast dann das Visuelle dann auf Social, so du kriegst halt Videoinhalt, du kriegst mehr von der Protagonistin auch einfach mit, würde ich sagen. Also so durch diese Social Videos, und dann hast du dazu aber halt noch das Printheft und dann auch noch einen Online-Artikel, und idealerweise geht das Hand in Hand, oder du reichst halt verschiedene Zielgruppen an verschiedenen Orten.
So. Ja, spannend. Ja. Was ist so ein aufregendes Thema? Ich kenne da nur, wir hatten den Podcast mit der Zeit.
Ja.
Das ist, glaube ich, 2 oder 3 Folgen vor dir, hört euch das auf jeden Fall an. Und ich kann das nur aus meinem eigenen Verhalten mit der Zeit ganz gut reflektieren, weil ich nutze zum Beispiel, also ich bin auf Social und ich swipe einfach da durch. Und es kommen ja Inhalte, die der Algorithmus gerade denkt, die für mich interessant sind. Und dann ist dann halt neben irgendwelchen folgenden Tanzvideos und irgendwelchen Running-Lauf-Motivations ist halt dann auch mal ein Video von der Zeit. So, dann gucke ich mir das vielleicht mal an, mal aber auch nicht. Ich bin meistens bei Social sowieso entweder in so einem Entertainment-Modus oder ich bin gerade on the go und gucke mal so ganz kurz die digitale Raucherpause kurz rein.
Ja.
So, und dann schafft es aber die Zeit halt, relevant zu sein. Ist irgendwie mir im Top of Mind. So, und dann habe ich dazu noch das digitale Abo abgeschlossen, weil wenn ich dann mal wirklich mich tief mit News beschäftigen möchte, dann gehe ich ja nicht auf den Zeitkanal, sondern ich gehe auf Zeit online, in mir das Abo und lese mich da rein.
Ja.
Und dann, wenn ich halt wirklich so richtig Quality Time haben will, dann kaufe ich mir die Zeit physisch. Das mache ich aber auch nicht jede Woche. Das mache ich dann vielleicht einmal, zweimal im Monat oder einmal, zweimal im Quartal. Nimm mir die, setze mich auf eine Parkbank, hole mir einen Kaffee und genieße das. So, und das ist aber schon sehr aus Social heraus gedacht, weil die für mich halt da so präsent sind, dass ich niemals auf die Idee kommen würde, die Süddeutsche und die FAZ zu kaufen, wobei ich es gar nicht erklären kann, weil ich halt so über die Zeit in Social sozialisiert wurde.
Ja.
Und das ist ja genau das Phänomen, was du auch ansprichst. Mhm. Ne?
Ja, ich meine, das ist natürlich der Dream, wenn...
Das war ein Zeichen, wir machen einfach weiter.
ich meine, das ist natürlich der Dream, wenn dann irgendwie eine Person wie du da über verschiedene Kanäle dann auch connected ist mit der Brand und dem Inhalt. Wenn man das irgendwie so schaffen kann, ist das total cool. Und ich merke das auch aus meinem Nutzungsverhalten. Aber es ist natürlich schon auch eine weite Kette in dem Sinne, so dann über Social dann auch zu zum Beispiel dem Printheft zu kommen. Deswegen ist das jetzt in dem Sinne für unseren Social-Account gar nicht die erste Strategie zu sagen, ah ja, wir wollen die Leute in das Printprodukt funneln, so, sondern vielleicht eher nochmal einen neuen, anderen Kanal aufbauen.
Welcher wäre das?
Naja, Social.
Ach so, Social. Okay. Ich dachte jetzt, ihr wollt es noch weiter spielen.
Also, ja,
aber Kanäle ist nochmal ein gutes Stichwort, weil ihr seid primär auf welchen Kanälen? Was sind eure Fokuskanäle?
Wir sind auf Instagram, TikTok und Pinterest und natürlich Facebook läuft auch noch mit, aber die Fokuskanäle sind die.
Okay, und die Inhalte, wie unterscheiden die sich zwischen den Kanälen? Oder erfahrt ihr eine Everything Everywhere Strategy, also alle Inhalte überall?
Also Instagram ist schon der Hauptkanal, deswegen so am meisten beschäftige ich mich dann damit. Auf Pinterest ist natürlich deutlich inspirativer in dem Sinne. Also so, weil natürlich dann, also da gibt es so Inhalte, die werden halt gefühlt immer noch tausendmal abgespeichert, so, weil das halt irgendwie so, so Inhalte sind, die irgendwie dauerhaft funktionieren. Aber es ist halt dann schon auch plattformspezifisch. Mhm. So, aber ich fokussiere mich in der Regel mit meinen Themen schon eher auf Instagram.
Okay.
Also so, weil sich da auch These, die der größte Teil unserer Zielgruppe momentan für, ja, sammelt.
So, okay, fair. Ja. Also Instagram als Flaggschiff und dann gibt es kanalspezifischen Content, je nachdem, aber primär, also Instagram und TikTok zum Beispiel, aus meiner Wahrnehmung, ist fast 1:1 der Content.
Ja.
Nicht? Ja, oder doch?
Ja, also ich also vielleicht so ein bisschen
90% oder sowas.
Ja, vielleicht so ein bisschen angepasst, ja, aber also ich würde eigentlich auch gerne mehr TikTok machen. So, ich glaube auch, dass das eigentlich jetzt cool wäre. So, aber das wäre dann schon auch nochmal, das ist ein Schritt, den man vielleicht auch wagen muss in dem Sinne, um halt irgendwie auch relevant zu bleiben oder auch andere Zielgruppen zu erreichen oder jüngere Zielgruppen. Aber wir können natürlich irgendwie vor allem unsere statischen Posts ja jetzt nicht einfach 1:1 dann irgendwie auf TikTok übernehmen, die vielleicht dann bei Insta gut funktionieren und den Videoinhalt, den spielen wir dann halt zum großen Teil auch noch aus. Aber so ist es jetzt nicht irgendwie die Hauptstrategie, das dort auch noch zu tun, ja.
Also statische Posts funktionieren, also wirklich nur ein Bild funktionieren bei euch noch auf Instagram?
Eher Carousel-Posts dann.
Ja, okay.
Ja. Aber da hatten wir jetzt auch letztens die Erfahrung gemacht, also wir gehen schon auch bei den Creatoren eher auf Videocontent, aber wir hatten auch bei der besagten Büschra Kadir, bei der wir waren, einen Beitrag mit irgendwie ihrer Küche, auch als Carousel-Post und das Engagement war wirklich klasse. Und da dachte ich auch noch so, also so.
Ja, total.
Ja, manchmal kann man da auch nicht so reingucken.
Ja aber könnte man nicht, ich meine, wenn ihr den Video, ihr habt das Video und könnt ihr nicht dann 1:1 das Video nochmal in Karussell-Post übersetzen? Also klar, man müsste dann also nochmal Stills rausziehen oder Fotos machen, aber prinzipiell sind das zwei unterschiedliche Formate. Das Shooting, Anführungszeichen, findet ja eh statt.
Ja, ist eigentlich eine gute Idee.
Probier es mal aus, sag mal Bescheid, ob es klappt.
Ja.
Okay, cool. So langsam müssen wir jetzt leider zum Ende kommen. Und wir haben ja unsere Abschlussfragen, unsere goldenen Fragen. Ich habe noch eine hinzugefügt, die ist neu. Eine KI-Frage. Dachte ich mir, die werfe ich jetzt nochmal rein. Ich finde es total spannend, mal zu hören, wie nutzt ihr KI im Day-to-Day in eurer Social-Media-Arbeit?
Ich würde sagen, da ist noch Luft nach oben. Also so,
überall ist Luft nach oben bei allen.
Wir haben natürlich irgendwie diverse Personen und auch Teams, die sich damit intensiv auseinandersetzen, auch so übergreifend bei Gruner und Jahr oder ja, teamspezifisch, so was man da machen kann. Ich glaube, so die Klassiker sind natürlich irgendwie, dass die Captions dann geschrieben werden von irgendwie ChatGPT und wem auch immer. Aber so perspektivisch, wir überlegen uns natürlich irgendwie, wie kann auch die Videoproduktion effizienter gestaltet werden mit KI. Oder wir haben bald einen Workshop mit Google, vielleicht kommt da irgendwie nochmal Spannendes bei raus. Aber da sind wir auch gerade so in diesem, welche Programme nutzen wir und was wollen wir nutzen. Aber zum Beispiel so, wenn wir Podcast-Snippets oder sowas machen, Opus AI irgendwie hilft zum Beispiel ganz gut. Aber sonst ist, glaube ich, irgendwie so Klassiker, wie halt irgendwie ChatGPT und dann irgendwelche Funktionen von den Video-Editing-Plattformen.
Ja, okay. Ja. Glaubst du, dass, also wir sind so viel beim Thema Design, müssen wir einen zweiten Podcast machen über die anderen ganzen Magazine und Inhalte der Marken sprechen, die ihr habt. Aber bei Design stelle ich es mir relativ gut umsetzbar vor, über Midjourney oder auch über Runway, sei es jetzt ein Video oder sei es ein Foto. Kannst du irgendwelche Traumdesigns zu visualisieren?
Ja.
Also kannst du irgendwelche Zukunftshäuser visualisieren oder du könntest Leute fragen, wie sieht dein Traumhaus aus oder sowas. Glaubst du, dass es irgendwann so sein wird, dass ihr primär KI-Content habt bei euch, der gar nicht mehr echt ist?
Ich glaube, die Menschen wollen schon noch die echten Geschichten und die echten Häuser so sehen, das schon auch noch. Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, so vor allem, wenn es irgendwie darum geht, wie kann man irgendwie ein bestimmtes Raumkonzept umsetzen oder wie auch immer, dass das da total die gute Idee wäre, das auch mit KI zu generieren. Also so, das habe ich auch letztens auf TikTok gesehen, da lassen sich die Leute da irgendwie auch ihren Eingangsbereich irgendwie umgestalten mit dem KI und dann orientieren sie sich daran.
Krass,
und dann so, ne? Also so, ich glaube, für sowas kann man das auf jeden Fall nutzen. So, ja.
Okay, wir werden das im Auge behalten, was ihr da macht.
Ja, voll, ist auch echt mega interessant. Aber ja, ich glaube, wir müssen da irgendwie noch einen großen Schritt gehen. So.
Ja.
Aber so perspektivisch kann uns das auf jeden Fall so in den Content-Prozessen total helfen.
Ja, cool. Zweite Frage. Was ist das Spannendste, der geilste Scheiß, den du auf Social in kurzer Zeit, wow, das war kompliziert, vor kurzem, so heißt es, vor kurzem gesehen hast?
Ich muss sagen, mein Algorithmus besteht momentan einfach nur aus Dackel-Videos.
Hast du einen Hund?
Ja, genau. Ja, ich habe einen Dackel.
Das meintest du eben, stimmt.
Ja, und es ist wirklich unglaublich, es besteht alles einfach nur aus irgendwelchen Hundevideos. Und es
war so relatable Videos, also irgendwelche Insider-Jokes über Dackel oder was? Oder Erziehung oder Essenstipps oder Design für Dackel?
Also gefühlt werden da ja die Hunde so wie normale Influencer aufgezogen. Es ist wirklich unglaublich. So, der Hund fängt dann an zu sprechen und kriegt dann Voice-Over. Und dann, ich würde jetzt nicht sagen, also es ist jetzt nicht meine Antwort auf, das ist der geilste Scheiß. So. Aber es ist wirklich, alles besteht nur aus Hundevideos und ist auch unglaublich. Und ich finde es dann auch toll, aber es ist schon auch ganz lustig. Aber nee, was ich erst letztens gesehen habe, was ich eigentlich ganz smart fand, war von Finanzheldinnen. Die haben, glaube ich, mit Joy Bella zusammengearbeitet. Und die haben einen Finanzkurs beworben, aber auf so sympathische Art und Weise mit diesem Narrator-Trend. Weißt du nicht, dieses, wo so quasi eine Erzählstimme kommentiert, was du gerade machst.
Ah, ja.
So, und das war einfach so sympathisch gelöst dafür, dass halt das einfach ein unsexy Finanzprodukt ist, dass ich so dachte, das ist so smart. Also weil dann halt nicht nur dieses, ja, Finanzen ist so wichtig und ne, wir müssen alle irgendwie investieren und unabhängig sein, sondern wirklich so dieses so unterhaltsame Werbung in dem Sinne eigentlich.
Ja, richtig cool.
So, aber ohne dann halt sozusagen so, ja, du brauchst jetzt ein ETF, bla bla. So, sondern einfach so einen Trend genutzt. Und sowas finde ich eigentlich ganz cool, wenn dann halt Brands so schnell reagieren.
Ja, so ein bisschen Attention-Hacking, ne?
Ja,
weil das Thema ist da, das ist spannend, das funktioniert und dann schaffst du es halt eben, dein Produkt oder dein Offering da rein zu zaubern auf eine gute Art und Weise. Schön, nice.
Ja.
Letzte Frage. Wer sollte nach dir auf dem grünen Berliner Stuhl sitzen?
Ja, ich würde Melanie Wenske vorschlagen. Melanie ist bei Gala eins unserer Brandfaces.
Ah.
Und sie ist einfach mega sympathisch und liebt das, was sie macht. Und ich glaube, es wäre total cool, irgendwie auch mal so mit ihr darüber zu sprechen, wie so Themen, so Beauty-Themen gesetzt werden und wie die dann umgesetzt werden und wie sie, weil sie auch quasi mit dem Gesicht zu sehen ist, wie sie ihre Expertise in dem Mode- und Beauty-Bereich quasi nutzt und zeigt. Und die sind zum Beispiel relativ schnell auch, was Trends angeht, zum Beispiel. Also so mit ihr darüber mal zu quatschen.
Das ist eine richtig gute Idee. Wir haben eh zu wenig über Gala gesprochen, von daher würde ich sagen, ist das eine ganz, ganz tolle Inspiration.
Ja, cool.
Alright, hey, vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst.
Ja, danke
merci,
dir.
Merci, merci. Ciao, ciao.
Ciao.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Hat mich wieder riesig gefreut, dass ihr dabei wart. Schickt uns gerne Feedback, schickt uns Themen, schickt uns spannende Cases, über die wir sprechen sollen. Und wir freuen uns bis zum nächsten Mal.
Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.